Hello, party people. Welcome to the new episode of Alman Arabica with me, Stay. And my today guest is Mr. Worldwide, Mr. Internationally gefragt. Es ist Dekaldent. Hello, Dekaldent. How are you today?
Hello, thank you very much. I think I switch now to English.
I think we have a new obligation to make it more accessible, this podcast.
Make it more accessible, yes.
Because you were very, very reichweitenstark with Hassanabi in the talks.
Also ich weiß, also guck mal, den Ball spiele ich dir jetzt direkt zurück, ne? Aber
ja.
Also ja, man kann das very reichweitenstark nennen, aber ich sag mal so, wenn ich bei der Bundestagswahl bei dir gewesen wäre, hätten wir zugeguckt.
Touché, how we say in Amerika. Touché.
Wir waren beide so um die 35.000, ne? Also das war es ist verrückt.
Es war sehr, sehr verrückt. Herzlich willkommen erstmal an alle da draußen, die jetzt vielleicht wir haben hier B1 Englisch. Also das ist wirklich,
wir sind B1, wir können Bier bestellen in Amsterdam.
Ja, one Kölsch, please, sagen wir dann immer.
One Cologne.
Dann bringen die uns ein Wasser. Dann bringen die uns ein Wasser einfach. One Cologne. Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Wir hoffen, es geht euch sehr, sehr gut. Die Wahl ist zu Ende und wir sind beständigerweise immer noch hier für den antifaschistischen Widerstand im Podcast-Bereich, der so wichtig und so richtig ist. Und ich begrüße dich natürlich auch, Karl. Wie geht's dir?
Mir geht's, Mr. Worldwide geht's ausgezeichnet, würde ich sagen. Ich bin guter Dinge. Mir geht es besser als nach den Wahlen 2021, muss ich sagen. Mhm. Erstaunlicherweise. Ich habe eine unfassbare Aufbruchstimmung, die ich im Land erlebe.
In deinem Land, von wegen in deinem Land.
Also in dem Land, in dem ich einst gelebt habe und wo ich warte, dass man mir die Revolution auf einem Silbertablett präsentiert, bis ich zurückkomme.
In dem Land, in das du zurückkehren kannst, ohne von Faschisten bedroht und eventuell potenziell gefährdet zu werden.
Ja, richtig, richtig. Ja. Toll. Was aber derzeit, also das ist relativ unrealistisch. Aber mir geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut.
Ja. Schön. Also die Bundestagswahl hat stattgefunden und der ein oder andere hat sicherlich mitbekommen, nicht nur, weil er in den jeweiligen Streams bei uns war, bei dir, bei Drakon unter Umständen und in der ARD oder bei mir vielleicht, ja, sondern weil es einfach auch überall war und es sind einige Dinge passiert und wir werden heute den Schmerz lindern. Also
ich möchte übrigens auch ganz unbescheiden jetzt auch mal, es ist auch an der Zeit, dass wir Linken uns einfach auch mal auf die Schulter klopfen.
Jetzt ist Zeit für Schulterklopfen.
Jetzt ist Zeit für Schulterklopfen jetzt. Nicht nur, dass wir knapp bei 9% gelandet sind, sondern wenn wir uns die politische Bundestagswahlberichterstattung anschauen, war Alman Arabica mit einer Concurrent Viewerzahl von kumuliert 50.000, über die Verteilung sprechen wir nicht. Stay back ist ja nicht irre.
Ich sag gar nichts.
Du sagst
gar nichts gesagt.
Eine kumulierte Viewerzahl von 50.000 waren wir die unangefochtene Nummer 1 im Politikbereich.
Also man kann schon irgendwie sagen, dass wir den politischen Diskurs da dominiert haben. Also
mit Abstand. Alman Arabica war die 1 auf die 1 der 1.
Ich würde sagen, da haben wir schon dominiert und da haben wir alle unseren gleichwertigen Beitrag zu geleistet. Ja,
und
ich will das gar nicht in Abrede stellen.
Man kann sagen, wir sind beide auf dem Treppchen gelandet, ne?
Ja, klar.
Es hat nur so ein blauer Schlumpf ist uns noch dazwischen gekommen.
Ach so, ich weiß gar nicht, wie dir. Hat Rezo gestreamt?
Rezo hat auch gestreamt. Ich habe das auch mitbekommen, weil mir hat das einer geschrieben, mir hat das ein Zuschauer geschrieben, der hat gesagt, du weißt schon, dass Alman Arabica. Ihr wart auf 1 und auf 3 von allen Leuten, die das gemacht haben. Und ich so, ja, Mann, das ist geil. Und hat er mir die Liste zugeschickt und da war der Schlumpf, der ist uns dazwischen gekommen. Der hat 17.000 Peak gehabt. Und deswegen müssen wir ihm die Silbermedaille geben. Ja.
Platz 2. Ja. Nicht das erste Mal. Nee, es ist tatsächlich ein schlechtes Omen. Ich bin dafür, dass Rezo sich die Haare färbt, dass wir dafür sorgen können, dass blau aufhört, auf dem Treppchen zu sein. Vielleicht ist das ein Signal oder so. Ich finde
stimmt schon wieder blau zweitstärkste. Ai, ai, ai.
Aber ich möchte an dieser Stelle bekannt geben, das ist nicht wahr, denn Rezo ist nun Teil von Alman Arabica. Hallo Rezo.
Hallo Rezo, grüß dich. Mit 17 sind wir auf 67.000 gestiegen und haben damit Deutschland im Alleingang quasi verändert.
Ja, Deutschland alleine dominiert politisch. Nein, aber was man will damit.
Aber ohne Mist, war mega, ist mega krass zu sehen. Für mich persönlich ist es halt mega krass zu sehen, wie gezeigt wird, dass man auch mit vernünftiger politischer Aufarbeitung entertainen kann, dass Leute interessiert sind an politischer Meinungsmache, an Einordnung und vor allem auch an linken Talking Points. Die wirklich wieder trendy werden. Das ist crazy, ist verrückt.
Das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, dass ich habe das ja danach erst mitgekriegt. Ne? Ich bin nicht so jemand, der dann irgendwie zwischenzeitlich jetzt hier regelmäßig seine Zuschauerzahlen überprüft, aber ich bin mir danach relativ schnell darüber bewusst geworden, was zur Hölle das eigentlich war, ja.
Ja.
Und es war schon ziemlich wild. Es war schon ziemlich wild. Ich weiß noch nicht genau, wie man das genau deuten soll, aber ich würde dem beipflichten, was du sagst, nämlich, dass man mit gesundem Menschenverstand und einfach sozial gerechter Aufmerksamkeit auf sozial gerechte Politik einfach auch, dass man damit einfach Leute abholt, ja. Und ich denke, was dazu kommt, ist, dass gerade Menschen so ein bisschen auch in ihrem persönlichen Umfeld mit Leuten zu tun haben, die ihnen immer wieder den Eindruck vermitteln, als wäre die Mehrheit nicht based. Aber eigentlich, wenn es darum geht, nicht Faschisten zu wählen, kriegt das die Mehrheit der Bevölkerung schon hin, auch wenn sie sich tendenziell ein bisschen zu weit nach rechts bewegt. Aber straight up Faschisten wählen ist halt schon so eine, ich meine, 20% sind zu viel und 50% rechts sind auch zu viel. Aber
ich
20%
jetzt,
sind eben
ich
nicht
jetzt,
100%.
Also ich habe jetzt das gemacht, was jeder Marxist mit Mitte 30 macht. Ne?
Und du zwar, hast A gemacht, habe ich schon mitgekriegt gerade.
Was habe ich gemacht?
Du hast A gemacht, als ich das gesagt habe.
In endloser Selbstüberschätzung bin ich wie Albus Dumbledore, der sich einen Gedanken aus dem Kopf zieht. Verstehst du?
In dein Denkarium reingewichst.
In mein Denkarium reingegist und fange an zu schreiben. Ich schreibe eine ausführliche Analyse darüber, warum ich der felsenfesten Überzeugung bin, mit meiner Analyse richtig zu liegen, dass Friedrich Merz ein Neofaschist ist.
Oh Gott.
Ja. Ja, und derzeit bin ich bei der Ausarbeitung seines autoritären Politikverständnisses. Und da habe ich mir so ein bisschen angeschaut, auch historisch, wie der Mann seine Agenda durchdrückt, innerparteilich und außerparteilich. Und es sieht nicht gut aus, ne? Also es sieht wirklich nicht gut aus. Aber du hast natürlich vollkommen recht, aber die CDU ist keine klassische faschistische Partei, wo man jetzt sagen könnte, wenn du die wählst, weißt du, was du da bekommst. Ne? Also die Leute.
Also du weißt, was du bekommst. Stillstand eigentlich.
Eigentlich bekommst du Stillstand. Es ist trotzdem sehr bedauerlich, aber ich eigentlich gar nicht auf das Negative. Wir müssen ein bisschen über das Negative sprechen, weil eine GroKo wird jetzt nicht unbedingt ein progressiver Dammbruch.
Lass uns über die positiven Sachen sprechen. Das ist real.
Die positiven Sachen überwiegen für mich, weil ich habe das Gefühl, ja, dass, wenn man sich die Wählerverteilung anschaut, die CDU-Wählerschaft auf 2 HP ist, während progressive Veränderungen
gerade ein Level-Up hatte, ja.
Nur ein Level-Up kriegt, weißt du? So, ja. Wenn man sich so die Zahlen der unter 18-Wahl anschaut und dann der 18- bis 29-Jährigen, dann stellt man fest, dass, ja, es wurde begriffen, dass ein Weiter-so wahrscheinlich keine Veränderungen bringt. Und das ist ja auch die Motivation für ganz, ganz viele, die AfD zu wählen. So neben Zigarettenstopfen, Bier trinken und Ausländer hassen, gibt es da ja auch ganz viele, die einfach eine Veränderung wollen und dieses ständige Weiter-so nicht mehr mitmachen und mittragen möchten. Und da haben echt viele Leute nach diesem Dammbruch, wo AfD und CDU gemeinsam gestimmt haben, gesagt, nee, also die Richtung gefällt mir überhaupt nicht. Und auch wenn ich jetzt nicht das größte Politikverständnis haben mag und mich en Detail erklären kann, warum dies und jenes so ist, wähle ich auf gar keinen Fall rechts. Also egal, was kommt. Ja. Und dann wurde die Stimme rot gemacht. Und jetzt sind wir bei 9% gelandet am Ende des Tages. Das ist schon beeindruckend. Und
8,77% ist insane. Um das kurz mal zu sagen, Ende letzten Jahres war man bei 3.
Unter 3 teilweise. 2,5% war so der.
Wenn der Wahlkampf ein bisschen länger gewesen wäre, hätten wir da hier eine 12 gehabt oder so eine Scheiße.
Ja, ja.
Also jetzt mal for real. So, dann wären wir auf grünen Niveau gewesen am Ende, weil da, also dieser erdrutschartige, mein Kanal hat es gut in den Titel geschrieben von dem Video, Erdrutschsieg, aber es ist diese Erdrutschbewegung auf Social Media und vor allen Dingen auf in den Köpfen der Leute, die so ein bisschen sich fragen, Alter, warte mal, so, wenn ich diese ganzen reichen Wichser da wähle, so, die alle schon irgendwie da rumgedoktert haben, die alle irgendwie die Steuern für die reichen Leute senken wollen, dann bringt mir das ja gar nichts. Okay, dann lass uns das doch mal anders machen. Und das ist so eine Sache, da sage ich, ja, gute Sache. Und vor allen Dingen, und das ist das, du hast von Hoffnung gesprochen und von positiven Seiten. Alter, weißt du, was geil ist? Weißt du, was richtig geil ist?
Tell me.
Bei den Erstwählern und bei den jüngsten Wählergruppen ist die Linke vorn. 25%.
18- bis 29-Jährige, ja.
Insane, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Das bedeutet, dass die nächste Wahl nicht, also, dass die nächste Wahl von einer Combo profitieren könnte, die lautet, U18-Wahl ist die Linke vorne und die jungen Wähler sind bei der Linken vorne oder die Linke ist bei den jungen Wählern vorne. Die Kombination darauf könnte halt richtig geil werden.
Ja.
Also diese Legislaturperiode, Absturz. Ich hoffe, Friedrich Merz verkackt es nicht mit seiner komischen Scheiße da. Aber die nächste Legislaturperiode, Big Win, Alter.
Ja,
potenzieller, richtig Big Win.
Jetzt stehe ich kurz den Boomern. Weil
mach mal.
Ines Schwertner hat folgenden Satz gesagt, und zwar, wir Marxisten sind in vielen Dingen nicht so gut, aber in einer Sache sind wir echt gut, und zwar, wenn es darum geht, die Zukunft vorherzusagen. Da sind wir eigentlich immer ziemlich akkurat. Und wir saßen hier in Alman Arabica vor 3 Jahren haben gesagt, die nächsten 4 Jahre werden dominiert von einer Anti-Grün-Rhetorik, die seinesgleichen suchen wird.
Ja.
Der gesamte Wahlkampf der CDU wird sich darauf beziehen, dass die Grünen nicht mehr regieren. Und surprise, surprise, genauso ist es passiert. Also es war jetzt keine große Überraschung. Die Reaktion der Grünen in meinen Augen auch absolut katastrophal. Also man hat sich nicht auf seine eigenen Werte berufen, sondern man wollte einfach weiter regieren, dass so der Wahlkampf der Grünen war, wir regieren. Und das war so ein bisschen, ist ein bisschen schade, weil so, wenn man Strich drunter zieht, dann muss man ja sagen, dass historisch gesehen die Grünen doch eine der progressiveren Parteien sind, ne? Die waren eigentlich immer nah, also zumindest nicht so weit weg von der Linkspartei, ne? Gerade die Jugendbewegungen der Grünen sind historisch gesehen immer linker und progressiver.
Sind immer noch. Ich würde nicht wahn sagen. Die grüne Jugend ist immer noch stabil links.
Und ganz viele sind ja ausgetreten, und jetzt bei den Linken. Also der Hauptteil der grünen Jugend ist ja rübergeswappt. Und beschlossen zurückgetreten. Wegen den kumulierten Ereignissen in Regierungsverantwortung. Ob man da jetzt die Grünen allein nicht für verantwortlich machen sollte oder nicht, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich denke, dass es besonders schwer ist, Rückgrat zu zeigen, wenn du in Regierungsverantwortung bist. Und den allermeisten etablierten Politikern, denen geht es so, dass sie ihre Ideologie irgendwann beiseite legen. Also es ist, ich meine, Olaf Scholz hat in den 70ern die Antifa-Demos im Hamburger Raum getragen. Das ist es verrückt, sowas zu sehen und davon zu hören und sich den jungen Sozialisten Olaf Scholz anzuhören, wie er seine ersten politischen Auftritte gefeiert hat. Da war der Mann wirklich noch feierbar. Das war vor Cum-Ex und Brechmittel und Kanzlerschaft vor allem. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich finde es gut, dass sie dafür auf die Mütze bekommen haben. Also, dass der Wahlkampf nicht erfolgreich gewesen ist, weil es war kein guter Wahlkampf. Und ich finde es aber auch gleichermaßen schade, dass wenn wir über Verantwortung sprechen, wenn es um die letzte Legislatur geht, dass wir da auch einen ziemlich geschichtsverdrossenen Blick drauf haben. Also erstens war die Ampelregierung ja eine der besseren, ne? Also, wenn man über die Ampelregierung spricht, dann hört man, ja, ist scheiße. So ganz nüchtern betrachtet haben die nicht nur umgesetzt, was sie versprochen haben, trotz Krise, sondern das, was sie beschlossen haben, war jetzt auch abgesehen der Asylpolitik eigentlich alles ziemlich, ziemlich okay für eine Bundesregierung. Und zweitens sind die Grünen auch nicht alleinig und auch nicht hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das nicht so gut gelaufen ist. Denn wir hatten jemanden, der nach 3 Jahren Regierungsbeteiligung, Vizekanzleramt und Finanzministerium ganz offen sagte, dass er den Bums von Anfang an sabotiert hat. Und das hat viel zu wenig Aufmerksamkeit für mich bekommen. So, die FDP hat einfach offen zugegeben, wir haben das sabotiert.
Für Deutschland.
Ja.
Sagen sie, ja.
Come on.
Ja, also ich habe das 2021 haben die Grünen ja sehr, sehr stark abgeschnitten, aber ich weiß nicht, das Glas ist halb voll Debatte, aber meines Wissens nach, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, meines Wissens nach haben die Grünen bei der Bundestagswahl 2025 ihr zweitbestes Ergebnis abgeliefert. Und es ist eine Schlappe nach dem letzten Mal, aber es ist das zweitbeste Ergebnis. Und ich war auch ein bisschen überrascht, weil die Rhetorik dazu oder die Wahrnehmung dazu so ultra pessimistisch ist. Von allen Ampelparteien haben die Grünen halt am wenigsten auf die Fresse bekommen. Obwohl sie halt eben mit dem zu tun haben und konfrontiert sind, was du eben gerade gesagt hast, ne? diesem Image der Totalversager.
Ja.
Die SPD hat ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. So schlecht stand die SPD, warte mal, was habe ich da gelesen? Seit den 70ern nicht mehr? So irgendwie seit 50, 60 Jahren? So crazy. Das ist halt historisch, ja. Das ist unter Olaf Scholz, muss man einfach sagen, ist die SPD ist von einer Arbeiterpartei zu einer, ich laufe dem Narrativ hinterher, Partei, zu einer, ich habe keine Identitätpartei geworden. Ich bin sehr gespannt, wie die SPD sich neu aufstellt. Ja. Weil das ist,
man sollte das korrigieren. Ist das schlechteste Wahlergebnis der SPD aller Zeiten.
Okay. Also mir war nicht klar, ob es da noch eins gab, was drunter war.
Die,
aber sie
die
ist
SP- historisch. Also SPD ist bei 16 Komma gelandet.
Ja.
Und es gab in der Geschichte Deutschlands nicht ein einziges Wahljahr, in dem die SPD unter 20% gelandet ist. Also das gab es noch nie. So bis in die 90er oder bis in die Early 2000s war man, unter 30 undenkbar, unter 35% selten.
Ja.
Ne, es ist absolut verrückt, wie ja. 16% sind. Das ist
ich möchte dafür auch einen Grund nennen. Alle Parteien, die verloren haben, gerade die Regierungsparteien, die unterdurchschnittlich abgeschnitten haben oder die dann halt einfach auch abgestraft wurden, ich möchte die Behauptung aufstellen, dass die auch abgestraft wurden, weil sie eben keine eigene Identität mehr haben, sondern weil sie politischer Identität hinterherlaufen, weil sie nicht mehr wissen, was sie ausmacht, weil sie nicht mehr die Eier haben, sich mutig gegen Narrative zu stellen. Alter, ich hoffe, das, was der Linken passiert ist, hat Auswirkungen auf die Grüne und die SPD, weil sie sehen, dass man mit Mut und vor allen Dingen auch mit dem Aufstampfen des Fußes sagen kann, nee, wir wollen das, was hier gerade passiert, von allen passiert, wollen wir nicht. Wir sind tatsächlich eine der einzigen Parteien, die diesen ganzen Scheiß nicht hinterherlaufen. Und das wurde belohnt. Das wurde für eine Partei belohnt, die noch vor wenigen Monaten, und das muss man dem verkürzten Wahlkampf noch mitdenken, vor wenigen Monaten bei 3% stand oder unter 3%.
Unter 3, ja.
Und das ist für eine Partei wie die Linke, das muss man immer noch mit dazu sagen, das ist eine Partei, die mit dem wir sind Russland, wir sind eine russlandfreundliche Partei, wir sind eine zerstrittene Partei, wir sind eine Anti-NATO-Partei, wir sind eine Anti-EU-Partei. Das sind alles Dinge, die der Linken mitschwingen in der Debatte darum. Das ist dieser Partei passiert. Bei dieser Partei gab es diesen Ausschwung. Das ist nicht, das muss man in den richtigen Kontext setzen, um zu verstehen, wie heftig positiv dieses Ergebnis ist. Diese Partei, die derlei Vorwürfe in der Gegenwart immer noch hat, die sich dagegen stellt und die auch sich dagegen stellen muss, ja, die hat dieses Ergebnis abgeliefert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Alter, SPD, Grüne, guckt euch das an und besinnt euch auf eure Ursprungswerte. Ne? Besinnt euch darauf, dass ihr eine Alternative für die Nicht-Alternative seid, eine tatsächliche Alternative, die nicht wie die Union dem gleichen Scheiß hinterherläuft.
Ich meine, knapp 5% sind zur CDU gewandert von SPD aus. 1,8 Millionen oder so Wählerwanderung von SPD zur Union, nochmal knapp 1 Million zur AfD und dann 600.000 glücklicherweise zur Linken, sowohl von Grünen als auch von SPD. Da sind da Grüne haben richtig geblutet, da sind richtig viele zur Linken gewandert. Wenn man das analysiert und man gucken möchte, warum das der Fall ist, dann hast du da vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und jetzt mögen wahrscheinlich so ein paar Krasslinke erstmal schlucken. Lass den Papa erstmal weitermachen.
Lass den Papa erstmal weitermachen.
Natürlich, die sind natürlich auf der wirtschaftspolitischen Seite schon immer neoliberale Haufen, die einfach nur das weitertragen, was derzeit passiert. Ja, das ist eine der Einheitsparteien, auch SPD und auch Grüne. Aber gesellschaftlich standen sie immer progressiv links neben der CDU, immer. So, wenn es um Minderheitenrechte geht, Minderheitenschutz, wenn es um Schutz von Menschen, die hierhin fliehen müssen oder wollen geht, standen sie historisch immer links neben der CDU. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Leute haben das Gefühl, dass sie, wenn sie Grünen wählen oder SPD wählen, genau das Gleiche bekommen, was sie mit der CDU bekommen.
Bei der Migrationsfrage, genau.
Bei der Migrationsfrage. Natürlich ist das, wenn wir über andere Minderheiten sprechen, nicht so. Also wir werden im Verlauf dieser Legislatur auch in diesem Podcast bedauerlicherweise auch nochmal über Dinge wie das Selbstbestimmungsgesetz sprechen müssen, über andere Liberalisierungen der Gesellschaft, die letzten Jahre passiert ist, die von Friedrich Merz zumindest versucht werden, zerschlagen zu werden. Und das ist ohne jeden Zweifel. Aber wenn es um Asylpolitik geht, wenn es um diese ganz strikte Abgrenzung geht, den klassischen deutschen rechten Take Ausländer raus, wenn es darum geht, haben die Leute das Gefühl, nicht so wirklich was anderes zu bekommen als bei CDU, CSU. Und das ist in den Wählerstimmen, hat sich in den Wählerstimmen manifestiert. Ganz viele junge Leute haben ihre Entscheidung getroffen aus so einem Bauchgefühl heraus, dass etwas dagegen getan werden muss, dass Menschen, die nicht weiß sind in Deutschland, in Zukunft geschützt werden müssen und dass sie damit ihrer Stimme einen Ausdruck verleihen müssen. Und deswegen sind 25% der unter 30-Jährigen bei der Linkspartei gelandet. Weil die Linkspartei, anders als die Grünen und die SPD, nicht gesagt haben, wir regieren mit denen und dann gucken wir, dass wir möglichst wenig abschieben. Sondern die haben gesagt, mit uns wird es das nicht geben, weil es falsch ist. Und dieses Rückgrat hat sich ausgezeichnet. Und die Leute, die bei der Linkspartei derzeit in Verantwortung sind, die da Entscheidungen treffen, das sind Charaktere. Die sind authentisch, die sind aufrichtig. So, am Anfang habe ich Jan van Aken ein bisschen belächelt, weil er immer da stand, aussieht wie der Sänger von den Kassierern.
Ich wollte es gerade sagen, Alter, ich habe es die ganze Zeit nicht getraut. Aber wer sieht die Zusammenhänge, Alter? Toll. Das ist doch einer von den Kassierern, sag ich ganz ehrlich.
Das Wolfi, Alter. Jan van Aken hat mir 2013 auf Wacken seinen Hodensack gezeigt. Ich sag's dir wirklich, wie so. Ich sag's dir. Lass dich auch nichts noch. Jedenfalls steht er da und sagt so vor ein paar Monaten zum ersten Mal so süß in Mikrofon, hallo, mein Name ist Jan van Aken und ich finde, es soll jetzt keine Milliardäre geben. Und mittlerweile, und dann haben die den belächelt, und ein paar Wochen später steht er da, sagt das und Deutschland jubelt. Das ist verrückt, es ist crazy.
Ja.
Diese Aufbruchsstimmung in der Gesellschaft ist crazy und jetzt gilt es für uns Linke, diesen Zeitgeist zu nutzen. Und da denke ich, kriegst auch du und da trage ich auch einen Teil dazu bei, dass wir diesen Aufbruch mitnehmen, Weil jetzt gilt es eben nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, CDU-Regierung, alles wird scheiße. Und jetzt heißt es, diesen Impuls einfach aufzusaugen und für vernünftige linke Politik zu werben. Ja? Make links cool again.
Links ist cool again. Das ist tatsächlich, ist nur eine Frage, wie es bei denen ankommt. Ich will eine Sache noch ansprechen im Zusammenhang mit der Wahl oder die mir noch wichtig ist, das auch herauszuarbeiten und das so zu benennen. Die Union ist übrigens gescheitert. Also nicht nur an der 30%-Hürde, sondern eben an ihrem gesamten Vorhaben. In den 4 Jahren und in der Art und Weise, wie das verargumentiert wird, hat die Union immer wieder gesagt, wir wollen die AfD kleiner machen. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Wir haben die Wählerwanderung, Bundestagswahl 2025. Die Politik der Union hat dazu beigetragen, die AfD mit am größten zu machen. Nichtwähler wurden 1,8 Millionen aktiviert von der AfD. Auf Platz 2 ist direkt die Union, die mit 1.010.000 Wählerstimmen, die an die AfD abgetreten wurden, dafür gesorgt hat, dass die AfD um 1 Million Stimmen größer geworden ist. Also hier schwarz auf weiß jetzt hier der Beleg, also der buchstäbliche Beleg, dass die Kampagnen, um die es da geht und diese ganze Scheiße nicht funktioniert hat. Das war von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Alle uns eingeschlossen, die gesagt haben, damit macht ihr die AfD größer, hatten recht. Denn schwarz auf weiß jetzt, die AfD wurde dadurch mit am größten gemacht. Ja, nicht nur die Nichtwähler, die da aus Verstrahlterei aktiviert wurden, das hat die AfD schon immer gekonnt, aber eben auch aus der klassischen konservativen Partei der Union sind 1 Million Stimmen, 1.010.000 Stimmen an die AfD abgetreten worden. Und der Grund dafür ist, weil die Übernahme der Punkte der rechtsextremen Ideologie und der menschenfeindlichen Ansichten dafür gesorgt hat, dass die Leute gesagt haben, naja, dann wähle ich lieber das Original. Weil den Leuten, Menschen ist aufgefallen, dass das Wahlprogramm der Union 2025 eigentlich das Wahlprogramm der AfD zum Teil 2021 war. Oder 2020, wenn man da ein bisschen Puffer lässt, aber 2021 sage ich jetzt mal. Und das ist Leuten aufgefallen und deswegen haben sie das Original gewählt. Und da möchte ich jetzt ganz ehrlich sagen, we told you so, ihr Trottel. Ne? Beachtlich auch die Abwanderung der FDP, das möchte ich auch dazu erwähnen. Und also SPD ist ja vollkommen verstrahlt, aber der FDP vor allen Dingen.
Das sind junge Menschen, ne? Das sind
890.000 Stimmen sind von der FDP zur AfD.
Das sind junge Leute, ne? Also wenn man das erklären möchte, dann kann man sagen, okay, sind halt einfach Marktradikale, die begriffen haben, dass Marktradikalität eben auch Rassismus bedeutet. Aber ich befürchte, so logisch ist es nicht. Ne? Also auch wenn die Wählerwanderung für mich am logischsten ist, ist es wahrscheinlich nicht so zu erklären, sondern es sind einfach junge Menschen, die sich in den letzten Jahren haben radikalisieren lassen. Und das wird auch, und jetzt kommt der Spoiler, warum wir Marxisten in die Zukunft schauen, das wird in den nächsten Jahren nicht anders werden. Wir werden Folgendes erleben. Und darauf müssen wir als Linke auch gefasst sein. Wir müssen uns mit diesem Gedanken anfreunden, dass das passieren wird und dass wir da was entgegenstellen müssen, weil CDU und SPD werden koalieren. Das ist klar. Carsten Lindemann hat angekündigt, dass er die Koalitionsverträge auf 1 Jahr begrenzen möchte. Und das ist für mich so offensichtlich wie nichts anderes und ich bin schockiert, dass es noch kein anderer gesagt hat, zumindest in den großen öffentlichen Medien.
Carsten Lindemann hat angekündigt, die Koalitionsverträge zu befristen?
Ja. Und das hat in den Medien keinen großen Aufschrei nach sich ziehen lassen und ich muss sagen, es ist für mich schockierend, dass das keinen riesigen Aufschrei gab. Denn was man damit macht auf Seiten der CDU ist ja ganz klar. Du hast die Möglichkeit, also um das kurz mal auch ein bisschen zu erklären. Du kannst als Regierungspartei bist du nicht gezwungen, deinen Koalitionsvertrag über die gesamte Legislatur niederzuschreiben. Du kannst also ohne irgendeine Begrenzung erstmal auf Zeit regieren. Das ist kein Problem. Da gibt es kein Gesetz, das es verhindert. Carsten Lindemann hat offiziell, das ist der Kaspar Klaus von Friedrich Merz,
mit Cheerleader, der
Tänzer, gesagt, er möchte das erstmal auf 1 Jahr begrenzen. Möglichst schnell diesen ersten Koalitionsvertrag nied- und nagelfest machen und dann 1 Jahr gucken, was passiert. Und das ist für mich so offensichtlich, wie es nur sein kann. Die CDU wird diesen einjährigen Koalitionsvertrag vorlegen. Da wird das, da werden die wichtigsten Vorhaben der CDU niedergeschrieben sein. Man wird fordern, dass man das ohne weitere Verhandlungen einfach übernimmt. Und zwar auf ein Jahr. Es wird Zugeständnisse geben für die SPD. Diese Zugeständnisse werden wichtig, aber nicht entscheidend. Also versteht mich nicht falsch. Ich will das nicht runterspielen, wie wichtig ein Selbstbestimmungsgesetz ist für unsere Gesellschaft. Aber es wird etwas sein, das man der SPD gibt, um damit andere ausländerfeindliche Dinge durchzuboxen. Das sind diese Verhandlungsdinge, diese Kompromissgeschichten. So, die CDU stellt sich hin und sagt, ja gut, dann bleibt halt erstmal Marihuana noch ein Jahr legal, aber dafür bauen wir Gefängnisse an den deutschen Außengrenzen und packen 400.000 Bundesbeamte an die Grenzen. Versteht ihr? So nach dem Motto wird das sein. Es wird in keinem Verhältnis stehen. Und innerhalb dieses einen Jahres wird man auf den SPD-Tisch scheißen und die ständig und permanent unter Druck setzen, und zwar mit Folgendem. Wenn ihr nicht macht, was wir wollen, gehen wir zur AfD.
Ja.
Das ist der Plan der CDU-CSU. Und das bedeutet, es wird Abschiebungen geben. Das bedeutet, es wird Einwanderungsbegrenzung geben. Das bedeutet, wir werden die nächsten Monate und wahrscheinlich potenziell Jahre vielen Millionen Menschen, die Schutz und Hilfe benötigen, in Deutschland diese Schutz und Hilfe nicht geben. Und jetzt kommt das wirklich, also jetzt kommt das, was dann noch on top die Kirsche der Traurigkeit oben drauf packt. Es wird sich an der Lebensrealität der Deutschen nichts verändern. Kein Deutscher hat dadurch einen einzigen Euro mehr Kaufkraft in der Brieftasche.
Ja.
Und auch die wirtschaftlichen Veränderungen, Unternehmenssteuern, Unternehmer begünstigen etc. pp., Trickle-Down-Economy, 1x1, auch das wird nichts an den Lebensrealitäten der Deutschen, insbesondere der armutsbetroffenen Deutschen, verändern. Gar nichts. Und was das dann bedeutet und zur Folge hat, können wir uns auch schon ausmalen. Denn das heißt, dass man innerhalb der AfD von illegalen Migranten raus zu Migranten rausgehen raus.
Ja.
Weil die Leute das Narrativ, dass Ausländer daran schuld sind, dass wir am Arsch sind, geschluckt haben. Und das wird sich weiter nach unten radikalisieren. Die Grünen werden da nicht mitmachen. Die SPD wird da nicht mitmachen. Und auch die CDU wird es nicht machen. Die AfD hingegen schon. Und das heißt, wir haben eine reale Chance, dass wir ein zweites 1933 erleben und bei den nächsten Bundestagswahlen, wenn wir da nichts dagegen packen, eine AfD mit über 30% haben.
Ja, das ist das, also das Problem ist, das Problem an dieser ganzen Sache ist ja die Tatsache, dass denen das ja, dass wählenden Faschisten das ja egal ist. Also dieses Narrativ, wenn wir den Ausländer loswerden, dann wird alles für uns besser. Da stimme ich übrigens zu, es wird sich verändern. Das wird von, das haben wir ja auch schon beim Wahlkampf gesehen. Es gibt, die letztes Jahr wurde Remigration noch, wurde sich distanziert, und jetzt ist das im Wahlprogramm. Letztes Jahr wurde Maximilian Krah aus der Fraktion geschmissen, aus dem Europaparlament, weil er für einen Dammbruch im Zusammenhang mit den rechten Parteien Europas gesorgt hat. Jetzt ist er in der Fraktion drinne. Das ist übrigens Spoiler, er ist wieder dabei, ganz offiziell. Er ist wieder da, ne, könnte man fast sagen. Das sind so Entwicklungen, da stimme ich dir vollkommen zu. Man wird mit fortschreitender Zeit aus dem kriminellen Ausländer den Ausländer machen. Das passiert jetzt ja schon. Remigration, Deportation, das ist das, was sie damit meinen, bezieht ja Menschen ein, die schon hier sind und die auch schon einen Pass haben und die auch schon einen Aufenthalt haben. Das ist ja jetzt schon so. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also es ist nicht die Frage, ob, sondern die Frage ist nur, wann es passiert. Und du hast vollkommen recht, man muss da was gegen machen. Und jetzt geht es nicht darum, die zu überzeugen. Ich glaube, es geht darum, sie zu bekämpfen. Es geht darum, Faschisten zu bekämpfen. wir dürfen das nicht zulassen, was du hier gerade prognostiziert hast, nämlich eine Wiederkehr 1933, die Machtergreifung von Rechtsextremen. Das darf nicht nochmal passieren. Deswegen gehören sie bekämpft. Ja, die demokratische Mitte muss sich wehren. Sie muss sich wehren mit allen möglichen Mitteln. Und das bedeutet zuerst einmal, der AfD-Verbotsantrag muss jetzt kommen. Das Gutachten des Verfassungsschutzes, das die AfD als gesichert rechtsextrem einstuft, muss jetzt kommen. Das sind alles nur Tropfen auf dem heißen Stein, aber all das zusammen muss jetzt einfach als Signalwirkung klar passieren. Demokraten müssen sich jetzt zusammenstellen und sagen, wir sehen das, wir haben vielleicht zu spät reagiert, aber jetzt wird es Zeit, was zu machen. Und das unabhängig von der Tatsache, was die CDU da tut. Denn die Große Koalition mit dem Ausstieg der BSW, übrigens Ausstieg mit 4,97%, 14.000 Stimmen fehlen, oh cringe, von BSW und auch von FDP ist die Große Koalition möglich. Und ich halte es genauso, wie du gesagt hast, auch dabei, dass, also ich sehe keine Realität, in der die SPD nicht sagen, ja sagen wird. Ja. Also ich wüsste nicht wie. All das darf uns nicht davor hinwegtäuschen, dass man da was gegen tun muss. Und dass wir diese positiven Energien, die aus diesem Wahlkampf herausziehen, du hast das auch eben schon erwähnt, dass wir es einfach mitnehmen und da einfach Dinge selber auch weiter stricken. Und dass wir die Leute am Ball halten, dass wir motiviert bleiben, dass wir uns kämpferisch zeigen, dass wir diesen antifaschistischen diese antifaschistische Normalität wiederherstellen. Denn Antifaschist sein heißt normal sein. Ja. Antifaschismus ist vollkommen normal. Gegen Neonazis, gegen Nazis zu sein, ist vollkommen normal. Wir müssen endlich wieder begreifen, dass wenn irgendein dahergelaufener Trottel rechtsextreme Dinge sagt, dass der isoliert gehört und dass der Wichser, dass das nicht normal ist. Rechtsextremismus ist nicht normal und da muss man einfach jetzt ansetzen.
Oder wir haben vor Wochen hier gesessen und haben gesagt, ey, weißt du was, wenn dieser Podcast hier nichts zeigt, dann doch, dass wir uns im linken Spektrum, trotz dass wir Dinge auch unterschiedlich und anders sehen, über den Großteil der Dinge, die wir denken, einig sind und dass Geschlossenheit immer produktiver ist und vor allem auch eine progressive Entwicklung stattfinden lässt. Also keiner kann mir irgendwie erzählen, dass wir beiden uns die letzten Jahre nicht enorm weiterentwickelt haben und enorm mehr Gips in der Birne haben, das bekommen haben und uns richtig gerafft haben, was viele Dinge angeht. Und das geht eben nur durch Austausch. Das geht eben nur dadurch, indem man andere Leute im Umfeld hat und diese nicht ausschließt. Und ich glaube, dieser Zeitgeist, dieses Gefühl, das derzeit in den Linken herrscht oder bei der Linken herrscht, das ist so wichtig, dass wir daran festhalten. Dass wir jetzt nicht wieder den Fehler machen, den wir die letzten Jahre, im letzten Jahrzehnt gemacht haben und einen Fokus und ein Augenmerk auf Spaltung legen, sondern dass wir uns auf Gemeinsamkeiten konzentrieren. Dass wir uns darauf konzentrieren, Leute abzuholen, mitzunehmen und eine richtige Alternative zu bieten für Deutschland. Nicht, was die AfD macht, sondern eine richtige, eine echte Alternative gegen das, was derzeit passiert. Und die Leute haben Angst davor. Auch Friedrich Merz hat Angst vor dem, was derzeit passiert. Und ich will dir ganz kurz was zeigen, weil wir haben hier, wir sprechen ja nicht nur über die Wahl, sondern auch, was das bedeutet. Und diese Grafik ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine sehr, sehr entscheidende Grafik, denn die zeigt, dass SPD, Union und Grüne zu dritt keine Zweidrittelmehrheit haben. Die brauchen die Linke für eine Zweidrittelmehrheit. Für Veränderungen, die am Grundgesetz geschehen. Und eine davon ist sehr, sehr entscheidend, und zwar die Reform der Schuldenbremse.
Mhm.
Denn für die sich ankündigende Kriegswirtschaft und Aufrüstung Deutschlands muss die Schuldenbremse reformiert oder abgeschafft werden. Jetzt ist Friedrich Merz sehr erpicht darauf, diese Reform von jetzt umzusetzen. Warum ist er das?
Weil er Geld braucht.
Weil er Geld braucht und weil er weiß, dass er mit seiner Reform, mit den Reformvorschlägen, die er im Bundeswahlprogramm hat, die Linke nicht überzeugen wird. Und sobald das neue Parlament steht, braucht er für die Zweidrittelmehrheit die AfD. Und diese Blöße wird er sich nicht geben. Weil dann bricht die ganze Scheiße schneller zusammen, als wir uns das irgendwie ausdenken können. Wenn er Grundgesetzänderungen macht, mit AfD gemeinsam. Das wird Das wird das, ey, wenn die Linken schlau sind, dann wird das auf allen Ebenen genutzt werden. Überall.
Ja. Also das ist, da müssen wir jetzt einfach abwarten, aber du hast recht, wenn er es nicht über die Schuldenbremsereform macht, dann wird er, also er wird sich so oder so Geld besorgen. Wer das Unionswahlprogramm gesehen hat, weiß, dass die da ein Defizit haben von, was, knapp 100 Milliarden oder so?
Ja, locker.
Gigantisches Defizit, das nicht querfinanziert ist, das heißt, er braucht Geld. Also wenn er es nicht über die Schuldenbremse macht, wenn er es nicht über eine Reform der Schuldenbremse macht, muss er sich zumindest ein Sondervermögen holen. Aber das wird ohne Notlage relativ schwer zu rechtfertigen sein. Da braucht es ja immer so Notlagen, ja, die für den Bundeshaushalt dann irgendwie die Grundlage sind, so Sondervermögen über Darlehen aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, welche Notlage er da bestimmen will. Er hat ja jetzt auch schon versucht, diese Notlage der Migrationsfrage und diesen Terroranschlägen zu nutzen. Das ist jetzt wenig bis nicht so erfolgreich gewesen. Da muss man jetzt einfach abwarten, ja. Da muss man jetzt einfach abwarten. Ich bin bei einer Sache, muss ich sagen, da mache ich zumindest erstmal meine Ohren und Augen auf. Bei der Berliner Runde hat Friedrich Merz gesagt, dass er sich darüber bewusst ist, dass er sich nicht mehr dem Amerikaner oder dass er Donald Trump nicht mehr vertrauen kann.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das leere Lippenbekenntnisse sind, aber das ist schon mal zumindest in dem Bereich eine richtige Einordnung. Donald Trump ist kein Alliierter mehr. Donald Trump ist ein Autokrat, der versucht, das bestmögliche Ergebnis für ihn und für seine autokratischen Oligarchenfreunde rauszuholen, könnte man jetzt sagen. Ne?
Ja.
Und da die Einschätzung zu treffen und zu sagen, ja, wir müssen uns selbst in Europa organisieren, ist richtig und wichtig. Jetzt ist nur die Frage, wie man das macht, und da bin ich sehr gespannt auf die Zukunft.
Ja, sehr ja. Gespannt. Ich meine, es ist, wenn man so ein paar Zahlen nennt, dann eine Zahl, die mich sehr schockiert hat, ist, seit der Amtseinführung von Donald Trump hat sich das Vermögen, also wenn man nur die Vermögenserweiterungen von Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg anschaut. Also nur das, was die seit der Amtseinführung mehr haben.
Ja, sein, ja.
Das, was die mehr bekommen haben, ist mehr als 90% der deutschen Bevölkerung haben. Es ist insane, was da an Vermögensvermehrung stattgefunden hat und in welche Richtung das in Amerika geht. Das ist Textbook-Faschismus. Das ist legit einfach deutsches Playbook im Rekordtempo. Da werden Menschen ausgetauscht, da werden Ämter geschlossen, da wird Verantwortung abgedrückt und sich selbst genommen, also genommen und dann für sich selbst vereinnahmt, in einem Alltempo mit einer Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, dass es mir teilweise echt die Sprache verschlägt. Ich meine, der kündigt Leute, oberste Persönlichkeiten von Regierungsbehörden, weil sie ihn zu woke sind. Und das ist seine offizielle Begründung. Er ist geistesgestört.
Militärangehörige, by the way.
Ja, und FBI und CIA und so Bundesbehördler, die wirklich auch eher im konservativ denkenden Bereich anzusiedeln sind. Die sind ihm zu woke und die knallt er raus. Er unterschreibt einen Quatsch, den man sich nicht hätte, unter George W. Bush hätte man sich das nicht vorstellen können, was da für ein Quatsch gemacht wird.
Ja.
Und zu Recht ist eigentlich jeder, der sich mit Politik beschäftigt, derzeit am Warnen und nicht nur am Warnen, sondern die benennen das mittlerweile, dass sich Donald Trump eine faschistische Diktatur aufbaut in Amerika. Er malt die sich so, wie er sie gerade braucht, für sich und seine Oligarchen-Pauls.
Du hast es eben gerade schon gesagt, dass man das nicht mitbekommt. Diese Flatte-Zone-Sache ist bei einer Sache entscheidend aufgefallen. Ich habe das jetzt auch schon mehrmals gesagt, ich will das an dieser Stelle auch nochmal sagen. Am 18.02. bzw. 19.02. hat Donald Trump eine Executive Order veranlasst, die im Kern beinhaltet, dass der Generalbundesanwalt der Vereinigten Staaten von Amerika und er allein die Interpretationsdeutung und die Deutungshoheit von amerikanischen Gesetzgebungen hat. Das bedeutet, alles, was in der Frage nach, wie ist das Gesetz, das amerikanische Gesetz zu interpretieren, gestellt wird, liegt allein bei ihm und seinem loyalen Generalbundesanwalt. Dazu sind die unabhängigen Behörden, in Anführungsstrichen, ab sofort dem Meinungsprofil von Donald Trump zu 100% unterstellt. Da gibt es so kleine Bereiche, die da jetzt dafür sorgen werden, dass wenn es Mitarbeiter gibt oder wenn es Ideologien oder irgendwelche Abschnitte gibt, die Donald Trump nicht zustimmen, dass die halt ausgetauscht werden oder dass die verschwinden. Donald Trump hat am 18.02. bzw. 19.02. sowas wie das Ermächtigungsgesetz durchgedrückt. Und wenn das nicht von Behörden aufgehalten wird, dann hat er und er alleine mit seinem Generalbundesanwalt die Interpretationsdeutungshoheit über die Gesetzgebung Amerikas. Das ist vollkommen wahnsinnig. Und das hat es nicht in die deutschen Nachrichten geschafft. Ich habe das, ich habe es wirklich, ich gucke mir nun wirklich sehr umfangreich Nachrichten an. Dass diese Information hat es in einem Golem-Artikel geschafft. Golem! Aber sonst ist es irgendwie untergegangen. Ich will da nochmal stark sensibilisieren. Sowas wie das Ermächtigungsgesetz, das die Deutungshoheit und die rechtliche Interpretation von Gesetzen irgendwie in die Hände von unabhängigen oder aus den Händen von unabhängigen Akteuren nimmt, ist am 18.02. bzw. 19.02. in Amerika veranlasst worden. Über eine Executive Order, die man im Weißen Haus auf der Seite vom Weißen Haus einfach lesen kann. Und da wird man verrückt. Da wird man, du denkst, du wirst wahnsinnig bei sowas. Also ich hoffe, weil da ja auch schon Gegenwind passiert. Ne? Das muss man auch sagen, also hoffnungsvoll bleiben. Aber ich hoffe, dass dieser Gegenwind in Sachen Justiz und Checks and Balances das umgehend wieder zurückdreht. Weil wenn das nicht passiert, weil wenn das so bleibt, Bruder, dann ist der Salat gelaufen, Alter.
Ja.
Dann ist nur die Frage der Zeit, bis der eine Entscheidung trifft. Der hat sich selber schon zum König gekrönt. Das ist legit ein König. So fucking insane.
Ich möchte, also vor ein paar Tagen, ich glaube vorgestern war das, glaube ich, habe ich mir einen Court-Sitting angeschaut von Trump und der Gouverneurin von Maine. Die Frau heißt ja. Janet Mills. Und da gibt es eine Passage, einen Part, der auch natürlich deutsch medial nicht stattgefunden hat, aber der so schockierend ist, weil
ich weiß, was du meinst,
legit ja. aus einem Star Wars Film ist. Ja. Und zwar hat sie geantwortet, Trump hat sie gefragt, ob sie dem zustimmen wird und ob sie dort
Das geht es um eine. In dem Moment ging es um eine Gesetzgebung, die es Transfrauen verbietet, Frauensportarten sich zu betätigen.
Genau, so, das ist deshalb entscheidend, also das ist ein entscheidendes diskriminierendes Gesetz, weil es nicht nur für den Profisport gilt.
Ja, ja,
korrekt. Also das Narrativ, dass Transmenschen und gerade insbesondere Transfrauen nur trans wären, um im Profisport Goldmedaillen zu gewinnen, das existiert ja nur auch schon ein paar Jährchen. Und dass das Quatsch ist, das wissen wir jetzt auch schon seit ein paar Jährchen. Der Großteil der Transmenschen ist davon gar nicht betroffen, wenn es sich auf den Profisport beziehen würde. Das wäre auch nichts weiteres als so ein diskriminierendes Gesetz, wo man mit dem Finger drauf zeigt und sagt, habt ihr sie eigentlich noch alle, aber es hätte keine realen Konsequenzen auf die Lebensrealitäten der allermeisten Transmenschen, wenn es nur um den Profisektor gehen würde. Ganz viel Konjunktiv und auch das wäre unfassbar menschenfeindlich. Hier geht es um Sport allgemein. Das bedeutet, es bezieht sich auch auf Schulsport, es bezieht sich auf Universitätssport, es bezieht sich auf Vereinssport. Es geht um Lebensrealitäten von Transmenschen. So, ihr alltägliches Dasein. Und das ist katastrophal, was da passiert, was mit denen gemacht wird, wie die unter den Bus geworfen werden, wie die verachtet werden. Und sie hat richtigerweise gesagt, dass sie sich an State und Federal Law halten wird. Und Donald Trump antwortete mit, well, I am the Federal Law.
Ja. Naja.
Und das mit einem diktatorischen Selbstverständnis, mit einem.
Ja.
Ja. Er ist mir eiskalten Rücken runtergelaufen. Und es ist alles, was da passiert, deutet in Richtung Faschismus. Third Term Project, habe ich dir gerade geschickt, ist eine Kampagne, die sieht aus, ob die sich ein 65-jähriger Joachim auf Facebook ausgedacht hätte.
Ja, das große Römische Reich zurückführen.
Da ist Donald Trump ist, man hat halt einfach den amerikanischen Bundesadler genommen, hat den so ein bisschen auf Sparta getrimmt und hat dann Donald Trump als römischen Imperator unten drunter gepackt. For Trump 2028 and beyond. Und das ist deren Marschrichtung. Das ist ihr Plan. Das machen die. Und
oh Gott, Alter, hoffentlich kann man Trump noch abwählen, Alter. Holy shit, ich glaube nicht, aber ich hoffe, dass man Trump 2028 noch abwählen kann.
Meine Vermutung, die Demokraten und auch die Bevölkerung in Amerika, die anti-Trump ist, werden den größten Fehler in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika machen. Und es ist und dieses Land hat so viele Fehler, dass ich sehr vorsichtig bin mit diesem Ausspruch. Aber ich glaube, es wird der größte Fehler in der amerikanischen Geschichte werden, oder einer der größten, indem sie ihre Hoffnung auf Barack Obama parken. Die werden sagen, so schlimm ist es nicht. Und Trump macht einen Fehler, wenn er ein Third-Term-Project startet, wenn er nochmal antritt, weil wenn er das tut, dann schicken wir Barack Obama. Und ich glaube, dass wenn man sich auf sowas einlässt, wenn man sowas anstrebt, dann wird es nicht lange dauern und diese Wahlen werden nicht stattfinden. Dann gibt es irgendeinen Krieg, dann gibt es irgendeinen Notzustand, dann werden die Wahlen aus irgendeinem Grund ausgesetzt oder verschoben. Und das wird dann das letzte Mal sein, dass man in Amerika gewählt hat. Zumindest für eine lange Zeit.
Amerika ist ja auch so jung, ne? Die haben ja mit sowas überhaupt keine Erfahrung. Also sie haben Erfahrung mit Kriegen und Waffen. Ich meine, sie hatten ihren eigenen Bürgerkrieg, aber mit sowas, die haben doch keine Ahnung. So der Amerikaner denkt sich, Faschismus gibt's. Wir haben Faschismus ja historisch immer bekämpft. Das kann ja bei uns nicht sein. Das ist... Dieses Land ist so jung. Jesus Christ. Oh, das wird, also, oh, fuck.
Also ist zumindest etwas, das bei mir immer so, also für das, was ich gerade gesagt habe, gibt es derzeit noch keine aktuellen Bestrebungen. Es ist legit einfach nur in meinem Kopf zusammengereimt. Und man hat Ansätze, Denkansätze, die man dort jetzt schon findet. Und ich warne einfach nur davor, dass wenn das passiert, wäre das ein Fehler, der Konsequenzen haben wird, die wir uns alle noch nicht vorstellen können. Und das wird crazy. Und deswegen, ja, Friedrich Merz und auch alle anderen deutschen Politiker sollten langsam realisieren, dass Washington DC nicht unser Freund ist.
Nee, ist er gar nicht. Hier wird, was wir hier sehen, was wir hier erleben, ist einfach nur der imperiale, neoimperiale Kick von Amerika, die sich so ein bisschen Raum schaffen, um ihre eigenen Ländereien zu erweitern. Russland, die das schon getan haben, und China, die das vorhaben. So, dass hier passiert so ein bisschen so eine neue Aufteilungs. Hier passiert Folgendes, so ein bisschen nach dem Motto, da sind so drei Supermächte, die sich positionieren und sagen, also wenn du mir das durchgehen lässt, lasse ich dir das durchgehen. Und wenn wir dir das durchgehen lassen, dann kannst du dir das durchgehen lassen. So, dass hier wird, also da sehe ich auch die Position Amerikas bei der Ukraine, so dass also alles, was im Hintergrund passiert, wird wahrscheinlich darauf aufbauen, ey, du hättest dir das nicht nehmen sollen, aber jetzt, wo du es hast, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns Grönland nehmen? Ja. Und oder was ist, wenn wir uns Kanada eigentlich nehmen? Hast du ein Problem damit, so rein hypothetisch? Und dann schaltet sich China ein und sagt, also wenn du dir die Ukraine nimmst, Putin, und der Donald de Grönland, also was ist denn da mit Taiwan? Da kann ich dann aber auch rein, ne?
Also an der so Stelle, was passiert an der gerade. Stelle muss ich etwas tun, wofür ich bekannt bin, was aber nicht so, war eher aus Meme-Gründen bekannt, ne? Aber ich muss China verteidigen, denn
oh Gott.
Denn anders als Russland und Amerika haben sie zumindest nicht dagegen gestimmt, den Angriff auf die Ukraine als völkerrechtswidriges Verbrechen zu deklarieren.
Sie haben sich aber enthalten, oder?
Die enthalten sich immer.
Ja, super. Toll.
Also das ist,
ich weiß nicht, ob ich das als den großen heroischen Akt absolut darstellen
nicht.
Würde.
Absolut nicht. 0,0. Ey, die Sache ist die folgende. In Zeiten des Friedens ist es relativ einfach, sich für einen der Bösen zu entscheiden. Das ist piss einfach, ne? Wenn die Zeiten nach Volkswirtschaftswachstum und Emanzipation und Liberalisierung der Gesellschaft schreit, dann kannst du dich an die Seite eines Bösen stellen und kannst da rennen, ne? Aber ja. Derzeit brennt die Welt. Und wenn wir die beiden großen Blockparteien uns anschauen, China und Amerika, dann willst du auf keiner der beiden Seiten stehen. Du willst weder ein Vasall von China sein und du willst aber auch kein Vasall von Amerika sein. Und das realisieren wir, dass wir das sind. Ja. Jeder, der derzeit Donald Trump sieht, der sieht, was Amerika für Entscheidungen trifft, der J.D. Vance auf dem Sicherheitsgipfel hört, der Donald Trump jeden Tag in seinem McDonald's stinkenden Oval Office sieht, jeder, der das sieht und mitbekommt, realisiert, heilige Scheiße, Amerika verliert seinen Verstand, wenn er ihn jemals hatte, und wir sind abhängig von Amerika. Ja. Volkswirtschaftlich sind wir abhängig von beiden. Volkswirtschaftlich sind wir abhängig von China und Amerika. Aber China ist derzeit keine Bedrohung für uns. China bedroht uns nicht. Amerika bedroht akut die Sicherheit Europas. Und das ist eine Realisierung, die
das ist crazy, ja.
Die sehr
das hätte ich nicht kommen sehen, Alter. Das hätte ich einfach nicht kommen sehen. Dass Amerika zum Antagonisten wird, bevor China es wird, ist wirklich ein wilder Ritt, Alter.
Ja. Und vor allem gibt es nichts, was wir machen können. Es gibt nichts, was wir tun können. Ich meine, die Zahlen sind klar. Wir haben
doch,
in Europa
jetzt
schon...
Es gibt was wir tun können. Doch. Ich glaube schon, dass man was tun kann. Ich denke, dass es jetzt Zeit ist, ultimativ anzuerkennen, dass sich neben China, Russland und Amerika, Europa als Staatenverbund...
Russland spielt keine Rolle, Russland kann sich ficken. Wenn China und Indien sagen, nö, haben wir keinen Bock mehr drauf, dann bricht Russland in 2 Tagen zusammen.
Ja, ich verstehe, dass Russland ist nicht die, weil die halt auch militärisch an dem Punkt sind, an dem es ein bisschen ausgelutscht ist, aber...
Digga, die schicken seit anderthalb Jahren schicken die Zweite Weltkriegswaffen und Panzer da rein. Also,
ja, ich verstehe. Nichtsdestotrotz ist es so, Europa, es ist was zu tun. Und das, was zu tun ist, ist, dass Europa als Staatenverbund befähigter sein muss. Unbedingt. So, der Binnenmarkt muss gestärkt werden. Ländergrenzen sollten nicht überdacht werden, aber es sollte überdacht werden, dass man sagt, okay, wir wählen jetzt europäische Vertreter für Nationen. Wir stellen uns als eigene Republik auf, um handlungsfähiger zu werden. Wir setzen einfach eine Ebene über Länderebenen. Also das, was ja das Europäische Parlament ist, bloß eben noch ein bisschen solider und ein bisschen ausformulierter, um dafür zu sorgen, dass man entscheidungsfähiger und auch bestimmter sein kann. In vielerlei Hinsicht, ja. Ökonomisch, sicherheitstechnisch, Verteidigung spielt da eine große Rolle, ja, um sich nicht auf Amerika zu verlassen. Da muss man auch nicht viel aufrüsten. Da bin ich übrigens auch bei Herr von Aken. Herr von Aken hat, glaube ich, bei der Berliner Runde gesagt, wir auf europäischer Ebene haben wir schon so viel Kohle da drin, ne? Das brauchen wir gar nicht. Man muss sich spezialisieren, ne? Das ist eine Sache, die dazukommen wird. Und diese Spezialisierung wird dann halt eine Verteidigungsfähigkeit auf europäischer Ebene setzen. Auch wenn das für viele linke Zuhörerinnen und Zuhörer immer so ein bisschen, scheiße Waffen und so. Ich verstehe die Punkte auch. Ich habe ja selber mit Frau Schwertner gesprochen, ne? Ich verstehe die Punkte. Ja. Aber alles am Ende ist es so, dass Russland das vielleicht nicht so versteht, ja? Oder China oder Amerika. Die drehen halt durch.
China nimmt uns gar nicht ernst. China denkt noch nicht mal daran, dass Europa, wenn China Europa hört, Xi Jinping lacht höchstens.
So genau, glaube ich auch. Ne? Glaub ich
und das,
auch.
Liegt aber an, das liegt an zwei Gründen. Ne? Also wenn man sich klassisch anschaut, wie man zur Blockpartei wird, also wenn man sich anschaut, was sind so die Merkmale, die einen Global Player ausmachen, dann ist das auch, wie du richtig beschrieben hast, also jeder macht das instinktiv richtig, gibt es zwei Bereiche, Militär und Ökonomie. Ne? Entweder du brauchst viel Geld, oder du brauchst viele Waffen. Und viele Waffen, ne, machst du meistens mit viel Geld. Also das hängt auch zusammen.
Ja.
Europa hat nichts davon. Europa ist weder besonders gut militärisch aufgestellt. Also wir sind nicht in der Lage, uns gegen China oder Amerika, wahrscheinlich wird es auch bei Russland, Russland lassen wir mal da raus.
Russland klatschen wir noch weg.
Ich will das, mir ist das, weißt du, wir spielen ja kein Hard of
Iron. Doch, ich sag das jetzt selbst. Russland wird noch geklatscht.
Aber gegen China und Amerika sind wir uns hoffentlich alle einig,
schwierig,
dass das,
ja.
das wird schwierig.
Ja? Das wird ein bisschen schwierig.
Also das wird, da können wir auch so viel Geld mobilisieren und in die Bundeswehr packen, wie wir wollen. Da können wir auch dem dunklen Atombombenritter können wir da auch sagen, ja, dann machen wir halt wieder atomare Aufrüstung in 2025. Auch das würde nicht klappen, das würde auch nicht funktionieren. Wir werden militärisch nicht an den Punkt kommen, dass wir konkurrieren können mit China und Amerika. Und ich glaube, das sollte auch nicht unser Plan werden. Und wenn es um die Ökonomie geht, unsere Volkswirtschaften haben kein Cloud Capital. Wir haben das nicht. So, der Grund, warum wir wirtschaftlich die nächsten Jahre sehr große Probleme haben werden zu wachsen oder im gleichen Ausmaß zu wachsen wie Amerika und China ist, weil wir die großen Tech-Konzerne nicht in Europa haben. Cloud Capital ist ein Begriff, der von Varoufakis, also Yannis Varoufakis, geprägt worden ist und der beschreibt so ein bisschen die Modernisierung und die Endstufe des Raubtierkapitalismus, in dem wir derzeit sind. Es wird, der Konsum reicht nicht mehr aus, um diesen perfiden Wachstum irgendwie zu ermöglichen, schon lange nicht mehr. Und ihr habt das bestimmt schon mal gehört, dass wir zur Dienstleistungsgesellschaft geworden sind. Das hat man schon mal gehört, ne? Und Cloud Capital ist quasi nicht nur Dienstleistungsgesellschaft, sondern packt dem Ganzen nochmal so einen perversen Hut auf. Es geht um Abo-Modelle, es geht um Daten, es geht um sowas wie Amazon Web Service, es geht um Google und Facebook, die Werbung verkaufen und damit ihre Hauptumsätze machen. Es geht darum, dass man im Apple Store eine 30%ige Gebühr auf alles setzt, was da irgendwie zum Verkauf steht und sich dann ein Monopol aufbaut mit diesem Apple Store. Es geht um Microsoft 365, um Azure, um all diese Dienste, die Geld generieren in Milliardenhöhe und das mit Daten. Also Nutzer generieren Daten und das völlig kostenlos und Firmen verkaufen die. So, es geht um digitale Rentenökonomie, um Monopole im Tech-Sektor und diese Monopole liegen in China und in Amerika. So viel Geld, wie die im Jahr damit machen, so viel Stahl können wir nicht produzieren. Es wird unmöglich für uns sein, ökonomisch im gleichen Ausmaß zu wachsen, wie das China und Amerika machen, weil die diese digitalen Einnahmequellen haben, weil die Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple oder in China Tencent und andere staatliche Konzerne besitzen. Es ist unmöglich, da zu konkurrieren. Wir werden weder militärisch noch volkswirtschaftlich als Europa irgendwie zu einem Block. Das wird nicht passieren.
Ich kann nicht so weit in die Zukunft gucken, aber ich sehe, dass die europäische Antwort darauf Einigkeit sein muss. Und alles andere ist keine Antwort. Also alles andere ist halt einfach Stillstand. Und dann lässt man sich halt, dann lässt man sich halt zu einem Vasall machen. Also von wem auch immer. Die Frage, wir befinden uns an einem historischen Zeitpunkt. Die transatlantischen Abkommen sind aufgekündigt, mehr oder minder aufgekündigt. Und jetzt wird neu gewürfelt. Jetzt werden neue Verhältnisse geschaffen. Und am Ende des Tages ist es eine von zwei Möglichkeiten. Entweder die Europäische Union rafft sich zusammen im Länderverbund und schafft eine Republik, die handlungsfähiger ist. Oder einer von den großen Akteuren wird sich Teile der Welt einverleiben und zu kleinen Vasallen machen. Und dann wird man sich dem unterordnen.
Und du weißt,
ich habe ein Problem mit Unterordnung, deswegen
als Österreicher ist genau wie der Antwort von Europa aussehen müssen. Ne? Was wir brauchen, ist ein geeintes, vereintes, solidarisches, sozialistisches Europa. Wir müssen uns unabhängig machen von Kapitalerträgen und Gewinn. Wir müssen unsere Zufriedenheit des Volkes unabhängig machen von wirtschaftlichem Wachstum und der Kapitalakkumulation Einzelner. Und dann müssen wir schlagkräftig uns den Block aus Amerika gegenüberstellen. Und China auch. Aber komm, lassen wir das gleich. Wenn China das sieht, vielleicht besinnen die sich auf ihren, auf ihre Vergangenheit. Maybe, potentially. Aber es ist ja so. Also, die Linken haben schon recht mit dem, was die sagen. So, wir werden Folge, oder was heißt nicht die Partei, die Linken, sondern linke Ökonome. Ne? So, keine Ahnung, Wohlstand für alle. Maurice Höfgen, das sind alles Menschen, die sagen, wir müssen die Zufriedenheit der Menschen unabhängig machen von Kapitalerträgen. So, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht mehr in die Tasche einzelner Milliardäre wirtschaften, sondern dass wir die Zufriedenheit sichern mit dem, was wir in Deutschland und im europäischen Binnenmarkt erwirtschaften. Und das ist genug. So, wir können alle in Europa lebenden Menschen vollkommen im Luxus leben lassen, vollkommen absichern in allem, was die benötigen. Und dafür muss kein einziger Euro in die Tasche eines Milliardärs fließen. So, und das ist eine Möglichkeit, wie wir uns von diesem Wachstumszwang, der global herrscht, entfernen können. Ja? Mal gucken, wo es hingeht, wo die Reise hingeht. Es wird auf jeden Fall ein absolut wilder Ritt und wir sind Zeitzeugen einer historischen Periode, wo die Menschen in hunderten Jahren noch von sprechen werden, so es diesen Planeten dann in dieser Form noch gibt und die Menschheit. Aber es ist auf jeden Fall crazy, es ist wild. Wir haben... Hau mal nach China, was da passiert. Das ist crazy. In China haben die jetzt jemanden zum Tode verurteilt, weil er korrupt gewesen ist und Millionen damit hinterzogen hat. Die haben einen Milliardär zum Tode verurteilt.
Ja.
Vor ein paar Tagen. Und in Amerika ergreift fucking Donald Trump die Macht.
Ja. Es ist ein Fiebertraum. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate werden eine sehr spannende Sache. Jetzt zum Abschluss möchte ich deine Prognose haben. Wann steht der Koalitionsvertrag?
Nächste Woche. Nächste Woche ist der niedergeschrieben von CDU/CSU. Dann braucht die, dann wird die SPD den lesen und wird realisieren.
Anfang März. Ich sag Ende März.
Sagst
du Anfang März? Ich sag Ende März.
Ja, Anfang März ist unrealistisch, weil die SPD wird am Anfang noch ein bisschen um sich treten und das aber nur intern.
Darum sage ich auch Ende März.
Und dann werden die zustimmen, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr, es wird historisch schnell.
Ostern halt, ne?
Ja, darauf werde ich mich festlegen, dass es historisch schnell wird und es wird sehr CDU/CSU dominiert. Also wenn man sich diesen Koalitionsvertrag dann durchlesen wird, ein kleiner Spoiler von mir, dann wird das basically das sein, was die CDU will.
Glaube ich auch.
Und die SPD wird ihren Hans Otto drunter setzen und sagen, das ist unser Kampf gegen den Faschismus. Weil wenn wir das nicht machen, dann machen sie es mit der AfD.
Das glaube ich auch. Gut, da sind wir schon wieder durch. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wir stehen am Anfang und am Ende gleichzeitig irgendwie. Und ich denke, hoffnungsvoll bleiben, stabil bleiben, solidarisch bleiben.
So sprechen wir zu euch am Wendepunkt der Gezeiten.
Am Wendepunkt der Gezeiten. Bis dahin. Tschüssikowski. Ciao.